Was wäre, wenn wir weniger meckern und mehr machen würden? Was wäre, wenn die Nachrichten uns nicht täglich erzählen würden, wie schlecht es da draußen ist und die Inflation geht wieder durch die Decke, die Wirtschaft mangelt wieder an irgendwas, die Politiker haben, was auch immer? Ja, was wäre, wenn wir diese Negativdinge nicht hätten und einfach loslegen würden, wenn wir in unseren Unternehmen von Freiberuflern bis KMU mit mehreren hundert Mitarbeitern einfach Gas geben würden und Lösungen finden würden für all das, was uns tagtäglich vor die Füße gehauen wird. Denn du und ich, wir wissen doch eigentlich, die erfolgreichen und die weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, dass die erfolgreichen auch mal Dinge haben, die nicht funktionieren. Die haben auch Tage, wo sie sich mies fühlen, aber sie crashen nicht dabei. Sie kriegen sich immer wieder eine andere Energie und den Fokus in Richtung Lösung orientiert. Und genau darüber sprechen wir heute in dem Podcast. Aber bevor ich dir erzähle, wer heute Spannendes zu Gast ist in diesem Podcast, herzlich willkommen, lieber Zuschauer, liebe Zuhörerin. Unabhängig davon, auf welcher Plattform du jetzt als Videopodcast oder Audiopodcast dabei bist, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Happy Erfolgreich. Mein Name ist Patrick Riese, ich bin dein Host. Und bei mir geht es ja darum, auf Bühnen als Trainer und Coach Menschen und Unternehmen zu helfen, mit mehr Leichtigkeit erfolgreich zu werden oder erfolgreicher zu werden. Und damit freue ich mich, unseren Studiogast heute begrüßen zu dürfen im Podcast. Lieber Axel Osche, herzlich willkommen. Er ist Geschäftsführer des WIN-Netzwerkes, ein Netzwerk von 400 Unternehmermitgliedern im Saarland. Und ich starte mal gleich mit der spannenden Frage, wie sieht es denn im Moment um die Wirtschaft im Saarland aus, lieber Axel? Herzlich willkommen.
Hallo Patrick, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass wir dieses Gespräch führen. Ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch.
Lage der Wirtschaft im Saarland. Ich glaube, du hast es zum Eingang deines Beitrags schon gesagt. Also ich finde, es herrscht so ein bisschen diese negative Stimmung vor, noch befeuert durch viele, viele Meldungen, die wir jeden Tag irgendwie reinkriegen und da eine Krise und da eine Krise in der Weltgeschichte, im Saarland. Also ist alles ganz schwierig gerade. Aber man merkt auch, es gibt so einige, die sehen da schon die Chance auch drin. Chance zur Veränderung, Chance, was zu tun, zu erreichen, Dinge zu überdenken. Und das sind im Moment die, die auch so ein bisschen vorne weg galoppieren, während viele, viele andere noch so ein bisschen in der Schockstarre ob der ganzen Dauerkrisen, die es ja mittlerweile leider geworden sind. Man kommt aus einer raus und die nächste klopft schon an die Tür, zumindest gefühlt. Die kommen da nicht so nach. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der Spagat, den ich da so wahrnehme jeden Tag. Also die einen, die schon agil vorneweg gehen und sagen, okay, dann ist es halt nicht das, dann ist es was anderes. Und die anderen, die noch so ein bisschen im Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Modus sind. Und die verharren halt an der Stelle, die im Moment nicht so gut ist.
Ja, ich glaube, das ist eine Beobachtung, die ich in meinen Coachings und Beratungen auch mache, dass viele sich immer wieder fangen lassen von diesen Negativnachrichten, die wir ja in der Tagesschau oder in irgendwelchen Politikeräußerungen oder auch wenn kann man sich äußern, ganz oft immer wieder wahrnehmen. Dieser Blick darauf geht, wo ist gerade der Mangel und wo ist schon wieder eine Herausforderung, mit der wir ja leider nie gelernt haben, richtig umzugehen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß nicht, wie es dir in der Schule ergangen ist, mir hat keiner beigebracht, wie ich mit Herausforderungen im Leben umgehe, sondern mir hat man beigebracht, wie ich Dinge auswendig lerne, wie ich Prozedere anwende. Aber das Leben spielt ja anders. Das Leben gibt uns spätestens seit 2020 ja ständig irgendwelche größeren Herausforderungen, mit denen ja nie jemand gerechnet hatte. Und ich glaube, es gab die in den letzten Jahrzehnten ja auch immer wieder.
Die gab es auch, aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Wir sind da anders geprägt. Also da setzt sich auch jetzt, finde ich, immer noch ein bisschen fort, wenn man das auch so beobachtet, bei Startups beispielsweise, die oft zitierte Scheitern, die Philosophie des Scheiterns. Das ist in Deutschland ja noch ein ganz großes Thema. Ja. Also Scheitern ist ja sehr, sehr negativ behaftet und wer gescheitert ist, kann es halt einfach nicht. Und auch da wird ganz oft nicht die Chance gesehen, einfach das als Lernprozess zu begreifen und zu sagen, okay, so hat es nicht funktioniert, dann muss es anders funktionieren. Wie funktioniert es denn? Ich denke mal drüber nach, ich mache mir Gedanken und komme dann nach einer gewissen Zeit einfach mit einer neuen Idee oder einer überarbeiteten Idee wieder an den Start. Und ich finde, das fehlt uns hier noch so ein bisschen, den Mut mal Dinge anzugehen, ohne Bedenkenträger zu sein.
Total spannend, weil stell dir mal vor, die Kinder würden beim Laufen lernen nicht wissen, dass hinfallen ganz normal ist, sondern sie würden gesagt bekommen, wer hinfällt, kann ja doch nicht laufen lernen. Aber diese Angst scheint ja nicht nur Startups zu betreffen, sondern ja auch Mitgliedsorganisationen von euch, die jetzt mit den Herausforderungen Probleme haben und vielleicht die notwendigen Schritte nicht gehen, weil sie Angst haben, das könnte der falsche Schritt sein, weil sie Angst haben zu scheitern oder damit keinen Erfolg zu haben, vielleicht sogar insolvent werden zu müssen, wobei eine Insolvenz ja auch noch nicht unbedingt heißt, dass eine Firma geschlossen werden muss. Das heißt ja nur, dass ein Verfahren angestoßen wird, was entweder zum Ende oder zu einer Gesundung führt. Aber lass uns mal ganz kurz ein paar Schritte zurückgehen und später nochmal hingehen, was man in der Wirtschaft noch ändern und wo man den Firmen helfen kann. Du bist Geschäftsführer des WIN-Netzwerkes, das hieß ja früher Arbeitskreise Wirtschaft. Wir werden noch mal intensiver auch über diesen Namenswechsel nachher sprechen. Was macht ihr denn und was ist deine Aufgabe in diesem Netzwerk?
Also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen der Netzwerkkoordinator. Zusammen mit meiner Kollegin Andrea Becker sind wir hier die Schaltzentrale, quasi das Herz der Vereinigung. Wir gucken, dass die Fäden hier zusammenlaufen, dass wir Ansprechpartner sind. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, Unternehmen in Kontakt zu bringen. Also da schließt sich auch wieder ein bisschen dem an, was wir jetzt schon so besprochen haben, dass wir versuchen, da verschiedene Meinungen auch zusammenzubringen und auch, dass sich die Leute gegenseitig motivieren, eben doch mal ein bisschen sich was zu trauen. Und Beispiele gibt es genug, das ist das Schöne. Das machen wir auch zum Beispiel in Form von Veranstaltungen immer wieder deutlich, Workshops, kleine Vortragsveranstaltungen, Impulsvorträge. Da sind keine Grenzen gesetzt, Gott sei Dank. Und da versuchen wir einfach so mit Best-Practice-Beispielen zu zeigen, komm, gib mal Gas, es lohnt sich.
Versteht
Und
richtig, ihr ladet die einen Mitglieder ein, die gerade was besonders gut machen, um es den anderen zu zeigen und sie in den Dialog einzuladen.
das sehe ich zumindest mal als oberstes Ziel an, weil gute Beispiele haben wir wirklich viele. Also unsere Philosophie ist generell von Mitgliedern für Mitglieder. Also wenn Mitglieder was anzubieten haben, dann geben wir dem gerne eine Plattform, um zu zeigen, was es alles in diesem Lande gibt. Und das ist sehr viel mehr, als man das vielleicht so auf den ersten Blick vermuten würde. Das heißt, wir präsentieren ein bisschen die Vielfältigkeit des Wirtschaftsstandortes auch über die Grenze hinweg, was ja auch eines der ganz großen Vorteile unserer Lage hier ist. Also wir sind nicht am A-Punkt-Punkt, von Deutschland, sondern wir sind im Herzen Europas. Und auch das versucht man da ein bisschen noch stärker herauszuheben, weil das ist wirklich ein großes Pfund, was wir hier haben.
Ja, Großes entsteht im Kleinen. So der alte Slogan des Saarlandes hat immer so den negativen Beigeschmack für mich gehabt. Ja, das Saarland ist ja so klein und sieht sich selbst auch klein. Und wer sich selbst klein sieht, spielt miteinander nicht auf Augenhöhe. Aber wenn man mal wirklich guckt, was im Saarland beheimatet ist, eine der größten Softwareberatungshäuser neben der SAP, die Software AG von Professor Scheer kam aus dem Saarland oder kommt aus dem Saarland, hat immer noch den Sitz im Saarland. Viele andere Unternehmen könnten wir unisono aufzählen. Aber die hochzuhalten und die ganzen Startups, die hier auch wahnsinnig schnell gewachsen sind und vor allem bundesweit oder international arbeiten und gar nicht so sehr den Kunden im Saarland haben, die sieht man irgendwie weniger auf dem Tableau und zeigt sie auch weniger als Best Practice. Von daher finde ich es total spannend, genau da nochmal nachher einzuhaken mit dir und zu gucken, ja, wo sind denn wirklich so die Gründe und Potenziale, die ihr unter euren Mitgliedern seht oder auch rechts und links drumherum? Lass uns
Gerne.
kurz nochmal zurückgehen. Du hast ja eine Herkunft, bis du zum WIN und AKW gekommen bist. Wie hat es denn bei dir begonnen? Ich habe noch irgendwie eine Erinnerung aus dem Vorgespräch, du kamst ja ins Saarland und wurdest dann erst Saarländer.
Genau, also ich kam als, ich kann es ja jetzt sagen, ich kam als Pfälzer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, noch immer. Wobei, das
Ja,
ist ja
kann
alles
man
nur
ruhig
Scherz.
sagen, dass du Bildungsurlaub im Saarland bekommen hast, aber herzlich willkommen, lieber Pfälzer. Ist doch
Vielen Dank, vielen
akzeptabel.
Dank. Also ich habe mich jetzt auch in den letzten, wenn ich nachrechne, sind es jetzt doch 25 Jahre bald, einfach auch, ich fühle mich mittlerweile mehr als Saarländer, als Pfälzer. Wobei ich gar nicht finde, dass es da eine Unterscheidung gibt.
Wollte gerade fragen, gibt es da überhaupt einen Unterschied, außer dass eine rein geografische Grenze irgendwie da liegt?
Nee, also das
sind, glaube ich, gleich.
Merke ich auch in der Arbeit. Also die Herausforderungen machen auch an der Landesgrenze nicht Halt. Die sind in der Westpfalz ähnlich wie hier. Gut, in der Vorderpfalz, wo ich jetzt auch herkomme, Metropolregion Rhein-Neckar, da sind die Herausforderungen andere. Nichtsdestotrotz sind die da und Austausch ist nie ein Fehler.
Ja, und vielleicht jetzt für die Zuschauer und Zuhörer, die eben nicht aus dem Saarland kommen, noch ganz kurz ergänzt, es gibt so einen kleinen Battle, der immer wieder zwischen den Saarländern und den Pfälzern hochgehalten wird. So den einen oder anderen Witz macht man übereinander, aber eigentlich eher so aus der Verbundenheit heraus, weil die Menschen doch irgendwie gleich sind. Und das gibt's, glaube ich, in jeder Gegend in Deutschland und international immer wieder gesehen. Aber das so zum Abrunden. Und ich bin ja auch Saarländer von Haus aus, von daher zur kleinen Erklärung, warum wir zwischen Pfälzer und Saarländer immer wieder auf dieses Thema eingehen. Du kamst zum Studieren, lieber Axel, in Saarland. Was hast du studiert damals?
Genau, also ich kam damals noch zum Magisterstudium. Das Ganze war relativ flott und spontan. Habe ich dann die Zulassung bekommen, musste dann innerhalb von 3-4 Wochen Umzug und Bleibe und einfach den Entschluss fassen, ist Saarbrücken jetzt das, wo ich hin möchte. Und kam dann zur Informationswissenschaft nach Saarbrücken. Sehr, sehr spannender Studiengang, den es leider jetzt mittlerweile auch nicht mehr gibt.
Und der damals, glaube ich, auch in den Anfängen war und damit auch, glaube ich, ein Pilot deutschlandweit.
Anfänge nicht, aber es gab ihn nur an wenigen Universitäten. Also es gab ihn in Freiburg, meines Wissens auch in Berlin und in Saarbrücken. Und ich finde, inhaltlich wäre das auch immer noch ein Studiengang, der durchaus seine Berechtigung hätte, weil es geht um die Vermittlung von Informationsprozessen. Und wenn ich mir die Entwicklung mittlerweile so anschaue, ist der Bedarf eigentlich mittlerweile größer denn je. Das war damals ein Magisterstudiengang. Das heißt, ich hatte noch Sozialpsychologie und Germanistik als Nebenfächer. Wobei ich die einige Male gewechselt hatte, weil der Grund meines Studiums war das Hauptfach und nicht die Nebenfächer. Aber ja, das System hat sich ja mittlerweile auch überholt.
Du sagtest gerade, Informationstransport ist was eigentlich heute noch mal benötigt würde, näher zu betrachten, wie funktioniert es und wie funktioniert es vielleicht ein bisschen besser, als es im Moment der Fall ist. Aber Informationen haben wir doch in ChatGPT und in den KIs noch und nöcher. Was meinst du jetzt speziell, wo könnte es noch ein bisschen besser laufen?
Das Angebot an Informationen ist riesengroß. Ich habe nur so die starke Vermutung, dass der Großteil der Adressatinnen und Adressaten einfach überfordert ist. Also geht ja schon los, einfach einzuschätzen, was ist denn der Inhalt der Information? Oder ist das überhaupt richtig, was ich hier vorgesetzt bekomme? Und ich finde, die Vielfalt an Informationen macht das Ganze gerade nicht einfacher. Es gibt viele Quellen, es gibt neue Quellen, es gibt neue Technologien. Und wer da nicht am Ball bleibt, und ich glaube, das schaffen wirklich im Moment bei der rasanten Geschwindigkeit, wie sich das entwickelt, schaffen das nur die wenigsten, ist das wirklich erneut eine Herausforderung, da herauszufinden, was ist denn das Richtige für mich und welcher Quelle kann ich denn vertrauen?
Ja, verstehe ich. Gerade wo so viele Informationen tagtäglich eingehen oder einprasseln auf uns, dann festzustellen, so in der Physik hatten wir damals im Leistungskurs die Frage gestellt, immer wieder, kann das denn sein, was ich hier als Ergebnis rausbekommen habe? Um nochmal die Redundanz zu prüfen, ob das, was dann als Ergebnis rauskommt, auch zur Aufgabenstellung und zum Weg passt. Und bei der Informationsvielfalt heute ist das ja wahrscheinlich ähnlich. Wir haben ja alle nicht gelernt, so viele Informationen zu filtern. Und leider ist ja unser Gehirn auch nicht wirklich so entwickelt, so in der Geschwindigkeit, um jetzt mit dieser Masse an KI und Informationen wirklich klarzukommen, zumal die KI uns auch nicht nur in Videos, auch in Fotos und Texten oft weiß macht, die Wahrheit zu kennen und es tatsächlich vielleicht irgendwie nur eine Mogelpackung ist.
Das ist so. Also das macht mich auch so ein bisschen nachdenklich, was die ganze Entwicklung angeht. Dazu kommt, es gibt mittlerweile, so ist meine Einschätzung oder meine Wahrnehmung, so ein bisschen blindes Vertrauen in das, was die KI, was auch immer das ist, was die ausspuckt auf meine Frage. Mhm. Oft genug lese ich Dinge, wo man dann Gott sei Dank noch erkennt, okay, das ist KI generiert. Aber es wird auch nicht mal überprüft, wie der Wahrheitsgehalt da so ist. Ich meine, so eine KI sagt nicht an der Stelle, sorry, das weiß ich nicht, die halluziniert, wie man so schön sagt. Das heißt, ja, da werden Dinge zusammengeschustert, die rund klingen und schön klingen, aber die einfach inhaltlich nicht richtig sind. Und umgekehrt ist auch so, dass so diese Deepfake-Fotos, Videos, die sind mittlerweile so gut und nur noch ganz schwer auf den ersten Blick von was Echten zu unterscheiden, mhm, dass ich da auch die Gefahr sehe, dass einfach die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen, so riesengroß ist, dass ich denke, irgendwie müsste man Merkmale einführen, um zu sagen, okay, das ist dieses Video wurde Ihnen präsentiert von.
Ja, ja, und dass man das auch drin hat, KI generiert, genau. Und vielleicht die Software das auch von Haus aus reinstempelt und man gar keine Möglichkeit hat, mehr ein Video zu produzieren über KI oder ein Foto, ohne dass dieser Stempel automatisch drin ist.
Genau. Also ich finde KI, ich finde das eine super Sache, eben, wenn das so funktioniert, wofür die gedacht ist, als Unterstützung. Mhm. Aber ich habe das starke Gefühl, dass das eben im Moment noch so ein bisschen Spielerei ist. Und
ja, und eine gefährliche Spielerei, mag ich ergänzen, ne? Ich hatte jetzt vor kurzem in den sozialen Medien öfters mal Videos gesehen von Kolleginnen und Kollegen, die ich Gott sei Dank auch anders kenne, mhm, denen schon länger folge und weiß einzuschätzen, was sie ungefähr von sich geben, die plötzlich für Bitcoins geworben haben oder für Unternehmensbeteiligung geworben haben. Und wo ich weiß, die würden so spezielle Informationen oder so spezielle Call to Actions, mach bitte das und das, nie rausgeben in der Art. Sondern denen ist das eigene Mitdenken der Zuschauer in den Videos wichtig.
Ja.
Das ist gefährlich. Oktober habe ich irgendwas gekauft und sage, der Axel hat mir das doch gesagt.
Genau.
Weil der Axel für mich jemand ist, dem ich vertraue und der Axel war es gar nicht, sondern es hat ein Dritter nur ein Video mit dir gemacht.
Das ist die große Gefahr für beide Seiten. Also wie gesagt, es ist kaum noch irgendwie zu unterscheiden, ist das jetzt echt oder fake. Ich meine, bis vor 2 Jahren gab es noch schlecht gemachte Fotomontagen und Schreibfehler und was weiß ich was. Da konnte man das noch ein bisschen auseinanderhalten. Aber mittlerweile ist das so gut gemacht, dass es wirklich schwer ist zu unterscheiden. Das ist halt für den Betroffenen oder die Betroffenen in dem Fall schwer, weil man keinen Einfluss drauf hat, was mit Bildern oder Videos geschieht. Und das ist leider grenzenlos, was da passieren kann. Und umgekehrt wird halt vieles als bare Münze direkt genommen, was man konsumiert, ohne nachzuhaken. Ist das denn richtig oder nicht? Jeder kennt dann denjenigen. Und ja, ich sehe die Gefahr auch.
Wobei es ja auch gute Seiten hat. Wenn ich jetzt sehe, mein Mentor Tony Robbins hat ja in Amerika eine riesen KI für die Coaching-Branche entwickelt oder für Menschen als Coach entwickelt. Das heißt, ich frage jetzt die KI Tony Robbins, die Tony Robbins KI, was würdest du mir empfehlen für? Und jetzt hat ja kaum jemand Zugang direkt zu Tony Robbins selbst, weil er sich das bei den Millionen von Kunden gar nicht erlauben kann. Und jetzt kommt aber das Problem. Und das habe ich tatsächlich letzte Woche von einem Kollegen geschrieben bekommen, der hatte ein Problem, ob er mit seiner Ex-Frau das eine oder andere so oder so handelt und hat schlussendlich in der WhatsApp, ich mag es jetzt gar nicht hier ins Detail reingehen, mag auch nicht sagen, wer es ist, und hat dann drunter geschrieben, nachdem er immer noch nicht wusste nach unserem Hin- und Herwechsel, was er jetzt macht, ja, ich frage mal die Tony Robbins KI, wo ich mir denke, das ist gefährlich. Erstens mal, Tony Robbins würde vielleicht ganz anders antworten als die KI, weil die KI ja nur nach Wahrscheinlichkeiten sortiert. Was würde er vielleicht antworten? Und zum anderen, ich gebe ja mein Gehirn und mein Gefühl ab und vertraue blind einem anderen. Das würde ich in einem Coaching nie machen. Da würde ich immer in Frage stellen, ob der Axel mir da gerade die richtige Frage gestellt hat oder ich würde spüren. Aber wie viele Menschen vertrauen gerade diesem Thema KI auf eine Art und Weise, wo ich sage, mitdenken und mitfühlen ist durchaus geschickt.
Das hat noch nie geschadet. Und, es ist auch wirklich so eine gewisse Leichtfertigkeit, die da im Moment im Umgang noch herrscht. Das ist eine schöne Spielerei, aber die ist gefährlich. Oder nee, die ist nicht gefährlich, aber das kann gefährlich sein.
Kann gefährlich sein. Andererseits, ich weiß ja, viele Firmen setzen ja die KI inzwischen für Schulungsvideos ein, weil der Geschäftsführer oder der Teamleiter eben nicht mehr selbst vor die Kamera muss, sondern die Texte sind fertig, die Präsentationen sind fertig und die KI macht jetzt ein Video draus und plötzlich habe ich 10 Schulungsvideos für Mitarbeiter, die jetzt gesagt bekommen, wie mache ich das Paket ordentlich fertig für den Kunden? Wie kann ich den Stapler sicherheitsgetreu hoch und runter fahren? Das muss ja nicht immer der Geschäftsführer oder der Teamleiter oder der Arbeitssicherheitsbeauftragte 1:1 den 100 Menschen einzeln erzählen und muss er vielleicht nicht immer selbst vor die Kamera. Und vor allem die KI übersetzt dir das ja noch in die verschiedenen Sprachen. Da hast du jemanden, der kommt nicht nur aus der Türkei, sondern aus Iran, Irak, Russland, Ukraine, Amerika, Spanien. Und du kannst das gleiche Video über die KI allen in ihren Landessprachen zur Verfügung stellen, ohne Akzent. Das ist ja eine tolle Errungenschaft.
Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie aus meiner Sicht KI sinnvoll eingesetzt wird, nämlich wirklich als Erleichterung. Also man kann ein relativ neues Medium wie jetzt Video dazu nutzen, um es weltweit in der jeweiligen angesagten Sprache zu erstellen, ohne dass ich jetzt wochenlang mich mit Übersetzungen rumschlagen muss. Das heißt, ich kann neue Techniken einsetzen, ohne dass die mich jetzt noch zusätzlich belasten. Und da sehe ich einen ganz großen Pluspunkt, wenn man KI zum Einsatz bringt. Auch jetzt am Telefon beispielsweise, wenn bei Hotlines oder beim Arzt oder was weiß ich, wenn ein Bot übernimmt und dich erstmal so einordnet. Ja, da habe ich direkt jemand am Apparat ohne lange Wartezeit und fühle mich dann auch schon mal abgeholt.
Mhm. Und die Reden hast du mit dir, als wenn da wirklich ein Mensch sitzt.
Genau.
Also auch sympathisch und vom Singsang angenehm. Und man hat wirklich das Gefühl, abgeholt zu werden und macht's gern.
Genau, und das ist, man ist sofort bedient quasi, weil, also ich persönlich bin sehr ungeduldig, wenn die Ansage kommt, voraussichtliche Wartezeit 8 Minuten. Jetzt sind 8 Minuten, okay, das ist ein überschaubarer Rahmen, aber 8 Minuten warten am Telefon ist irgendwie ein bisschen doof. Mhm. Und da finde ich halt schön, wenn nach 15 Sekunden schon sich jemand um dein Anliegen kümmert. Mein Ding ist dann noch so ein bisschen, ich finde das großartig, dass das funktioniert. Ich wüsste nur gerne in dem Moment, spreche ich jetzt mit Menschen oder spreche ich jetzt mit einer Maschine? Das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da bin ich noch ein bisschen eigen. Ich spreche gern mit einer Maschine, das ist gar kein Ding, aber ich würde es gerne wissen dann vorher.
Mhm. Und auch, dass die Maschine, diese KI-Stimme dich dann weiterleitet zu einem Ansprechpartner, der wirklich dir helfen kann und du nicht noch im Haus zigmal verbunden werden musst. Auch das ist ja eine Errungenschaft, die jetzt technisch möglich ist und damit ja der Service-Charakter noch viel besser ausgebaut werden kann.
Ja, definitiv. Also der Service-Gedanke und da haben wir in Deutschland, glaube ich, viel auch nachzuholen in Sachen Service, da kann die KI hervorragend unterstützen. Also was ich auch super finde als Vorteil oder als Benefit der KI ist, dass Firmen, um Werbespots zu drehen, in denen Tiere vorkommen, da müssen keine Tiere mehr vorkommen. Die müssen auch nicht nach Afrika fliegen mit Tonnen von Equipment oder so. Das kann mittlerweile am Rechner erstellt werden, so dass das trotzdem total authentisch wirkt. Jetzt soll das natürlich nicht die Arbeit von Agenturen und Filmunternehmen irgendwie völlig hinfällig machen oder übernehmen. Aber ich finde es eine schöne Gelegenheit, einfach zu entscheiden, okay, jetzt für den 10-Sekunden Werbespot müssen wir jetzt nicht Wochen und Monate durch die Gegend reisen und einen ordentlichen CO2-Fußabdruck hinterlassen.
Ja, und auch Tiere müssen nicht trainiert werden, um irgendwie zur richtigen Stelle am richtigen Teil des Videos aufzutauchen, was genau. In der Vergangenheit nicht immer so zum Tierwohl beigetragen hat. Wollen wir das Fass nicht aufmachen, Tierschutz, aber durchaus finde ich, dass ein achtsamerer Umgang mit Menschen, mit Tieren oder generell mit Lebewesen und mit der Umwelt auch durch die KI unterstützt werden kann.
Definitiv, sehe ich auch so.
Gerade wo wir über Service reden, finde ich ganz spannend, nochmal zurückzugucken. Du hast dann schlussendlich ja in Saarbrücken studiert, hast aber ja dich noch überhaupt nicht um Wirtschaft gekümmert, sondern du hast, wenn ich das aus dem Vorgespräch richtig weiß, in der Jugendarbeit und in der Gastronomie dich engagiert.
Genau, da war ich also in der Jugendarbeit, habe ich schon sehr früh angefangen, habe da verschiedene Dinge getan, sei es jetzt wirklich im Jutz oder Ferienfreizeiten für Jugendliche geleitet.
Auch direkt schon, nachdem du ins Saarland kamst fürs Studium, hast du dich hier engagiert?
Das habe ich vorher schon gemacht. Also das habe ich in der Tat noch in der Heimat gemacht. Also ich hatte eine ganze Weile zwei Heimaten, was sich mittlerweile geändert hat. Meine Heimat ist mittlerweile im Saarland. Aber das war mir einfach zu wichtig, um es dann sein zu lassen. Mhm. Und ich merke auch jetzt im Job, das sind alles Erfahrungen, die helfen mir heute noch weiter. Auch wenn man sich vielleicht den direkten Zusammenhang da gar nicht so vorstellen kann, Wirtschaft und Jugendarbeit. Aber in vielen Dingen liegt das nicht so weit auseinander.
Dann nehmen wir uns mal mit. Wo ist es denn gleich und wo liegt es denn so nah beieinander, dass du davon partizipieren kannst?
Nehmen wir mal das Thema Konflikte. Wie gehe ich denn mit Konflikten um? Jetzt sind die Konflikte bei Jugendlichen meistens meistens ein bisschen anders als in der Wirtschaft. Nee, gar nicht unbedingt. Mhm. Wo Menschen aufeinandertreffen, ist das meistens recht ähnlich.
Weil du ja auch die inneren Kinder immer hast, wenn man mal psychologisch drauf guckt. Ne? Es steht ja meistens da, wo innerlich nicht sauber aufgeklärte Themen mitschwingen. Und dann sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene ja häufig sich sehr ähnlich, wenn sie im Stress aneinander ecken.
So ist das. Und man muss dann, die Sprache unterscheidet sich ein bisschen und man baut ja auch da nicht unbedingt so viel Druck auf oder man hat auch gar nicht so viele Möglichkeiten, durch Druck das zu regulieren, muss man auch nicht. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Und nicht umsonst sagt man ja manchmal in Situationen auch mit Erwachsenen, mein Gott, ist das hier ein Kindergarten. Mhm.
Und da hilft dir durchaus die Erfahrung noch, die du damals in der Jugendarbeit gesammelt hast.
Ja, also da zählen irgendwie dieselben Fähigkeiten, die man da braucht, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Also ich sehe da sogar ganz große Parallelen. Mhm. Und wenn ich dann die Gastronomie noch mit ins Spiel bringe, wenn man da was können muss, ist es flexibel kommunizieren zu können, sich auf ganz viele verschiedene Menschen einzustellen, die da bei dir an der Theke sitzen, von dir auch was erwarten, außer ein Getränk vor sich zu haben. Und die Fähigkeit, sich da einzustellen und einzulassen und Smalltalk zu machen, das war alles nicht so mir in die Wiege gelegt. Aber sowohl für den einen Bereich wie für den anderen Bereich bin ich im Nachhinein wirklich dankbar und sage, das war überhaupt kein Fehler, das gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil, das hilft mir heute noch.
Kann ich mir gut vorstellen. Gerade an der Theke hast du ja, damals war das ja noch üblicher als heute, dass man abends noch ein Getränk irgendwie in der Gastronomie nimmt. Ständig wechselndes Thema, ständig wechselnde Menschen, ständig wechselnde Bedürfnisse, ständig wechselnde Emotionen. Du musst dich ja auf jeden innerhalb von Bruchteilen von Sekunden einstellen.
Genau. Und das war so, wie es jetzt auch hier in unserer Vereinigung ist. Also auch da ist eine große Parallele, fällt mir gerade auf. Mhm. Man muss sich genauso auf neue Leute an der Theke einstellen, wie sich Stammkunden drüber freuen, wenn man über die Bescheid weiß. Also dass, wenn Peter reinkommt, der Cappuccino möglichst schon auf der Theke steht. Da freut er sich. Ich habe meine Arbeit vereinfacht und beide sind froh, als Beispiel. Und so ist das bei den Mitgliedern auch. Also ein Anliegen ist mir beispielsweise, möglichst schnell einfach die Menschen mit Namen zu können oder ansprechen zu können. Das ist jetzt bei ein Verteiler von 600, 700 Menschen nicht immer ganz so einfach und es gelingt auch nicht immer. Aber es ist gut, wenn man es kann, weil es macht was in der Kommunikation.
Ja, die Menschen wollen beim Namen angesprochen werden. Ja? Also fühlen sich irgendwie anders abgeholt, wenn ich jetzt sage, lieber Axel, als wenn ich dich ständig mit Herr und Sie anspreche.
Genau. Und es ist jetzt ein bisschen leichter geworden, um jetzt nochmal zu Win zurückzukommen. Da haben wir mit Start von Win auch das Du eingeführt. Also wir haben es nicht eingeführt, aber wir schlagen es seither vor. Und
Als
anfangs war die Skepsis.
Netzwerkkultur.
Genau.
Ja.
Genau. Also wir haben dann auch bei Veranstaltungen haben wir Aufkleber, die man sich zum Namensschild kleben kann. Auf denen steht dann gerne per Du, wenn man das möchte. Das ist oftmals schon so ein Türöffner. Und anfangs waren es dann schon noch einige, die gesagt haben, oh nee, ich bin zu alt, das ist nichts für mich. Oder aus einer Position heraus, nicht für jeden passt das halt so richtig gut. Aber die Zahl derer ist mittlerweile wirklich klein geworden. Und es macht was in der Kommunikation miteinander. Es ist keineswegs so, dass man den Respekt verliert oder dass man das gefühlt hat, das ist ein völlig respektloses Miteinander geworden, sondern im Gegenteil, es ist ein sehr viel persönlicheres und lockereres Miteinander und man kann trotzdem anständig miteinander umgehen.
Alleine durch diese kleine Änderung, den Vornamen und das Du zu verwenden.
Ja,
Wow.
definitiv.
Wow. Ja, ich habe tatsächlich durch die internationalen Kontakte mir das irgendwie zu eigen gemacht. Und verschiedene Kolleginnen und Kollegen haben es ja auch beim Endkundenkontakt inzwischen als Trainer und Coach geändert. In ihrer Werbung sprechen die ja auch immer per Du. Und irgendwie geht mir das so leicht von den Lippen, wenn ich mit Alexandra in Amerika e-maile oder telefoniere. Das ist eine jetzt vom Tony Robbins Team. Dann ist ganz klar, dass ich Alexandra sage und nicht den Nachnamen, weil international würdest du nie auf die Idee kommen, Herr Mr. oder Mrs. zu sagen, wenn du im Business-Kontakt miteinander bist. Und als wir uns kennengelernt haben, war das ja auch relativ schnell geklärt, ne? Axel Patrick, Patrick Axel. Und das war sehr, sehr sympathisch und gleich schon so auf einer Augenhöhe und auf einer Ebene, wo man das Gefühl hat, man kennt sich schon ein bisschen länger.
Sehe ich ganz genauso. Also es ist, man kann das vielleicht gar nicht so nachvollziehen, wenn man es sich selbst erlebt hat, aber das sind Welten. Also ob man
Hürde,
sich sieht oder
die
duzt,
Hürde
ja.
ist weg. Ja.
Genau.
Aber ich glaube, der Respekt muss nicht weg sein. Also viele haben ja in Deutschland, so bin ich noch erzogen worden, so während des BWL-Studiums, wenn es um Führung geht, dass sie ist irgendwie so mit Respekt in Kombination und sie Arschloch sagt sich schlechter als du Arschloch, war so ein Satz, den ich noch mitbekam in meiner Prägung. Aber tatsächlich komme ich ja aus dem Sportehrenamt und habe im Sport meine ersten Führungsaufgaben auch wahrgenommen mit 18 und 23 und da war es ja gar nicht möglich, per se plötzlich eine Respektsperson zu sein, sondern du warst weiterhin der Patrick und du hast trotzdem den Respekt, weil die Menschen sagen, du hast noch die Verantwortung. Dann hast du den Respekt für uns, wenn du die erfüllst. Und in der Firmenwelt hat es aber noch ein paar Jahrzehnte gedauert. Und ich finde
Das hat,
das total sympathisch, dass ihr das geändert habt. Was meinst du gerade mit das hat?
das hat gedauert in der Tat. Und wie gesagt, wir sehen das auch, dass erst so nach und nach dann doch alle oder die meisten mitmachen. Auch große Skeptiker kommen mittlerweile um die Ecke und sagen, nee, jetzt will ich aber auch bitte mit dabei sein und geduzt werden.
Das heißt, sie ziehen nach und wollen auch gleich behandelt werden.
Genau.
Ja, interessant, schön.
Es ist schon so ein gewisser Gruppendruck, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir damit Leute überfordern oder quasi in der Ecke drängen und sagen, komm, wenn du nicht mitmachst, dann bist du Außenseiter. Also das funktioniert schon trotz alledem ganz gut. Aber wer das so ein bisschen aktiv verfolgt hat und bei Veranstaltungen dabei ist, hat einfach gemerkt, dass du tut nicht weh. Und es hat eigentlich nur Vorteile. Also es,
Total spannend. Jetzt habt ihr ja in dem Moment, als ihr aus dem Arbeitskreis Wirtschaft das WIN-Netzwerk gemacht habt, ja mehr als nur die Duzkultur eingeführt. Nimm uns noch mal kurz ein paar Schritte zurück mit. Wann bist du zum Arbeitskreis Wirtschaft, zu diesem Netzwerk dazugekommen? Und was war das damals als Netzwerk? Was hat es auch anders vielleicht gemacht oder wie war es anders im Vergleich zu dem, was es heute ist? Und lass uns dann nachher auch darüber sprechen, warum ihr es umbenannt habt und was alles in diesem Zuge sich noch alles verändert hat.
Mhm. Gerne. Also ich finde das spannend und immer noch eine tolle Erfahrung, die ich damit verbinden kann. Ich kam 2004 zum Arbeitskreis Wirtschaft. Das habe ich vorher noch unterschlagen. Anfangs war das mehr so die Bitte, ein bisschen zu unterstützen. Und Wirtschaft war nie der Bereich, der mich interessiert hat. Das war für mich so eher so ein bisschen wie der Sport. Der Teil der Zeitung, der als erstes mal auf die Seite kommt. Habe dann aber schnell gemerkt, nee, da geht's ja auch um Menschen. Ja, da geht's nicht um Charts und Zahlen. Das ist total spannend und vielfältig. Ja, nicht umsonst bin ich jetzt seit über 20 Jahren dabei. Und es ist nie langweilig geworden. Also im Gegenteil, da ist ja eine Entwicklung drin, die jeden Tag auch spannend und interessant macht.
Der Arbeits- 2004, was war der Arbeitskreis Wirtschaft damals, den du kennengelernt hast?
Das war eine sehr... Also old school, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber gerade jetzt aus dem Standpunkt von heute betrachtet, war das schon noch sehr traditionell, sehr förmlich. Du gab es eigentlich nicht mehr so innerhalb vom Vorstand und so, das ja, aber das war gefühlt und auch nach außen hin dann doch im Vergleich zu heute so ein etwas angestaubter, trockener Altherrenverein.
Um was ging es denn damals beim Arbeitskreis Wirtschaft? Weil ich kann mich erinnern, als ich die ersten Berührungspunkte damals als junger Unternehmer hatte, da hatte ich die schon als sehr honorig wahrgenommen und auch sehr in Verantwortung stehenden, die Personen bei euch im Vorstand, das waren ja gleichzeitig Menschen wie ein ehemaliger Wirtschaftsminister, also hoch angesehene Menschen im Land.
Die haben wir auch immer noch. Mhm. Es ist aber so, dass ich glaube, das ist einer der Unterschiede. Also mittlerweile ist das mehr so ein Chor geworden, also ein Team geworden. Und damals war das noch mehr so, ja, da war die einzelne Person wichtig. Ja, oder man hat die wahrgenommen, so oh, auch im Vorstand und ja, Dr. Georg ist euer Vorsitzender und das war total okay und das war auch total normal damals. Mhm. Mir fällt es aber mittlerweile schwer, mich da nochmal so reinzufinden, so rein aus der Situation, wie sie heute ist. Es war alles noch so ein bisschen regulierter. Man hat sehr viel mehr überlegt, wollen wir das jetzt wirklich? Machen wir das so, wie uns vorgeschlagen wurde? Oder da will jemand was von uns? Ist das denn okay so? Und also man hat da sehr viel mehr drüber nachgedacht und im Gegenzug auch weniger gemacht. Also,
was wurde denn damals gemacht im Arbeitskreis Wirtschaft?
Also es gab da schon, das Angebot an sich ähnelt sich schon. Es gab Workshops und es gab Veranstaltungen, es gab auch schon die Zeitschrift. Also das war alles relativ ähnlich, aber die Zeitschrift war jetzt mehr so eine Broschüre beispielsweise. Oder wir hatten im Jahr, ich weiß nicht mehr, vielleicht 10 Veranstaltungen, während wir mittlerweile 30, 40, 50 Veranstaltungen haben. Also da war nicht sehr viel Dynamik drin. Mhm. Und die Entscheidungen, welche Themen wir bespielen, kamen eigentlich auch so aus der Geschäftsführung heraus oder wurde im Vorstand diskutiert. Was sind die Themen, die unsere Mitglieder denn interessieren? Und das hat sich, Gott sei Dank, damals war es völlig okay, aber heute ist es Gott sei Dank anders.
Es wurde ja auch anders dadurch, dass ihr dann gesagt habt, wir wollen uns modernisieren, wir wollen den Namen ändern und wollen auch inhaltlich was ändern. Was habt ihr denn damals alles geändert? Und ich darf vielleicht auch kurz nochmal reinfragen, wie habt ihr es denn hinbekommen, dass aus einem, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, relativ verstaubten, konservativen Bereich, Arbeitskreis, ein Arbeitskreis wurde, der jetzt ein modernes Netzwerk darstellt, wo auch andere Verbände drauf gucken und sagen, wow, also so eine Modernisierung hätte ich auch gerne.
Also wir wollten das gar nicht. Also gewissermaßen war da so ein gewisser Druck da. Wir feierten 40-jähriges Bestehen und haben gemerkt, okay, die Mitgliedszahlen gehen runter, und zwar spürbar runter. Das lag zum einen daran, weil die Mitglieder teils einfach aus dem aktiven Berufsleben ausgestiegen sind, krass formuliert weggestorben sind und so weiter. Und Junge kamen aber nicht nach, weil für die war das nicht attraktiv. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt nichts tun, dann gibt's uns wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben mal ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht. Was wollen wir tun? Was können wir tun? Das war eine Gruppe aus dem Vorstand heraus zusammen mit der Geschäftsstelle. Und dann kam wirklich vom Vorstand die Idee, lass uns doch Tabula Rasa machen. Lass uns Nägel mit Köpfen machen. Lass uns einen neuen Namen finden. Und da war meine Begeisterung ganz spontan erstmal gering, weil ich hatte, oh Gott, neue Internetseite, neues Briefpapier. Das waren so die ersten Gedanken. Dann haben wir noch diskutiert, naja, aber AKW, wie der Arbeitskreis Wirtschaft ja ungünstigerweise auch noch abgekürzt wurde, ist doch eine Marke geworden. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, ist es nicht. Also ich muss eigentlich, nachdem sich die Erheiterung über AKW dann immer gelegt hatte, musste ich immer erklären, was seid ihr denn und was macht ihr denn? Also das gab's nicht. Also die Marke AKW gab's nicht. Und von da gesehen haben wir uns dann doch relativ spontan und schnell dazu entschlossen, lass es uns probieren, lass uns einen neuen Namen finden, unser Auftreten neu definieren. Lass es uns aber zum einen so machen, dass wir die alten, die langjährigen Mitglieder nicht verschrecken, weil die brauchen wir. Das ist ein Schatz an Erfahrungen und langjähriger Zugehörigkeit. Den dürfen wir nicht verspielen. Und aber gleichzeitig auch attraktiv zu werden für neue. Das war die Gratwanderung, die wir da uns auch definitiv auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben von Wurzeln und Flügel gesprochen.
Von bitte nochmal?
Wurzeln und Flügel.
Wurzeln und Flügel. Was hieß das dann in praktisch? Was waren die Wurzeln und was waren die Flügel? Was hat sich verändert und was habt ihr beibehalten?
Die Wurzeln waren ganz klar die langjährigen Mitglieder, die uns wirklich schon über viele Jahre, teils Jahrzehnte, die Treue gehalten haben. Und Flügel waren dann die neuen Mitglieder, die uns dabei auch geholfen haben, aktiv zu bleiben und aktiver zu werden und uns zu erneuern. Und es war schon so ein bisschen probieren, was geht und was geht nicht. Und da muss ich sagen, da hat der Vorstand wirklich Hut ab auch, da war ja schon mit einem gewissen Risiko auch verbunden. Hat aber gesagt, lass uns doch jetzt mal wenig Denkverbote hier etablieren. Jetzt lass uns einfach mal probieren, Dinge ausprobieren, neue Formate ausprobieren, neue Locations ausprobieren. Ja, also ich liebe den Veranstaltungssaal der IHK, aber den kennt halt irgendwann auch jeder. Und wir haben dann eine Veranstaltung gehabt zum Messegelände beispielsweise, eins meiner Lieblingsbeispiele. Wir haben da überlegt, wo berichten wir denn darüber, was da geplant ist? Und dann war halt die Überlegung, vor Ort natürlich, weil wo soll man das denn sonst richtig gut rüberbringen? Und vor Ort war aber eine Baustelle. Und wir haben es gemacht. Wir saßen in der Baustelle. Es gab von Seiten der Projektplanung keine Befürchtung, dass das zu unsicher ist. Dann saßen wir im Staub auf Biergarnituren. Und es war eine ganz großartige Veranstaltung, weil es war authentisch, man hat direkt gesehen, man hat gespürt, was sich tut. Und das sind so Dinge, die wir einfach etabliert haben und einfach auch mal Dinge versuchen. Und das heißt nicht, dass alles so gut funktioniert wie das. Es ist durchaus auch so, dass wir dann Dinge ausprobiert haben und haben festgestellt, also zumindest müssen wir ein bisschen nachjustieren. Oder auch gesagt haben, nee, das war es jetzt nicht, das funktioniert nicht.
Was zum Beispiel funktioniert denn nicht gut oder was funktioniert eben nicht gut für Mitglieder, was ihr an Ideen hattet?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich an Ideen so gescheitert ist. Das war teilweise, war so die Kombination ungünstig von Termin, von zu weit weg aus Saarbrücken. Das ist ja im Saarland leider auch immer noch immer so ein Thema. Alles außerhalb von Saarbrücken ist viel zu weit. So, vielleicht hat auch manchmal das Thema in dem Moment nicht gepasst. Also ich glaube, das war immer so ein Konglomerat. Es war jetzt weniger, dass wir wirklich gesagt haben, das ganze Format muss weg.
Ja, das sind Erfahrungen, die ja Unternehmer auch machen. Dass du vieles testen musst und ausprobierst, nicht immer eine Begründung kennst, wieso was nicht funktioniert oder wie, warum was anderes toll funktioniert. Aber wenn du nicht vieles testest, kannst du nicht die einzelnen Dinge rauskristallisieren, die gut laufen. Und was ich bei dir raushöre, ist, euer Vorstand und eure Geschäftsführung, ihr seid mutiger geworden beim Ausprobieren von Dingen.
Auf jeden Fall. Und ich würde das auch wirklich als Erfolgsrezept sehen. Also unsere Mitgliedszahlen sind zum Glück, also zum Glück ging unser, ging das auf für uns, die steigen. Da sind wir sehr, sehr happy darüber und freuen uns auch wirklich, wie sich das Netzwerk entwickelt hat seither. Wir sind sympathischer geworden, das strahlt nach außen. Also es gibt ganz viele Rückmeldungen, die sagen, ja, die viele Arbeit der letzten Jahre hat sich da jetzt wirklich gelohnt, das war gut investiert. Ja, also einfach ohne dieses Ausprobieren weiß man nicht, was funktioniert. Also ich kann wirklich nur da Werbung dafür machen. Man muss nicht auf Anhieb irgendwas Perfektes auf die Beine stellen, das geht nicht. Also ich sage immer, die Veranstaltung, das Format kann noch so toll sein, irgendjemand meckert immer. Ja, das muss man aber erkennen und das ist halt so. Ja, da darf von auch
allem,
gemeckert
gemocht
werden.
Wenn du möchtest, darfst du nichts machen.
Nein,
ne? Dann
genau.
Dann musst du zu Hause auf der Couch sitzen bleiben und darfst nur Stofftiere um dich rum sammeln.
Und selbst da wird jemand meckern.
Und selbst also, da wird jemand meckern, genau. Also im Grunde kannst du es nie allen Menschen recht machen.
Nein, das soll man auch gar nicht erst versuchen, weil es ist eine unlösbare Aufgabe und man vergibt dabei so viele Möglichkeiten, seine Energie zielgerichtet zu investieren, dass ich wirklich nur abraten kann davon.
Aber du hattest gerade eben ein Learning mitgegeben, was, glaube ich, viele Unternehmer und Selbstständige jetzt auch, die den Podcast verfolgen, für sich mitnehmen können. Weil vielen geht es so, dass sie merken, irgendwas funktioniert nicht mehr richtig, ich müsste andere Schritte gehen, aber sie überlegen und überlegen und überlegen und gehen nicht die Schritte. Ihr seid die Schritte gegangen, ihr habt ausprobiert, ihr habt festgestellt, das und das läuft nicht, aber guck mal, die ein, zwei Sachen, die laufen richtig gut. Und konnte dann dieses ausbauen und die anderen Sachen reduzieren und habe wieder neue Dinge probiert, um wieder die gleichen Erfahrungen zu machen. Und somit seid ihr Stückchen für Stückchen moderner und besser geworden bei dem, was ihr macht. Und das ist ein Learning, was ja viele Unternehmer und Selbstständige für sich, gerade in der heutigen Zeit mit den riesigen Herausforderungen, die keiner auf dem Schirm hatte, wo wir nicht gelernt haben, mit umzugehen, für sich übernehmen kann. Mach viel, bring richtig massiv Action auf die Straße. Riskier, dass du viele Dinge auch hast, die nicht funktionieren, wie das Kind, das laufen lernt, auch hinfällt. Aber jeder einzelne Schritt, der dann funktioniert hat, feier den, weil du weißt, du bist im Laufen wieder ein Stückchen stabiler und besser geworden und baue diese Art von Laufen aus und probier wieder Neues.
Kann ich nur unterstreichen. Also ich teile deswegen auch die Erfahrungen, die wir machen durften, teile ich dann nur zu gern und versuche da auch wirklich Mut zu machen. Weil zum einen auch so ein Misserfolg, also auch das sorgt für Aufmerksamkeit, ja, also es sorgt für Interesse, man wird beobachtet.
Und du fühlst dich den Menschen, die zu Misserfolgen stehen, und Misserfolg gibt es ja eigentlich nicht, sondern das ist ja nur eine Möglichkeit zu lernen.
Genau.
Misserfolg ist ja erst dann ein Misserfolg, wenn du nichts draus machst, wenn du nicht weiter lernst und nicht weiter ausprobierst, also scheiterst. Aber wir fühlen uns den Menschen, die Fehler machen und dazu stehen oder die was testen und nicht erfolgreich sind und wir da weiter testen, ja irgendwie auch näher. Das ist ja was Menschliches, was wir alle kennen. Jeder hat auch Angst in sich drin, dass irgendwas nicht funktioniert oder andere das bemerken könnten. So sind wir ja in den Schulen groß geworden.
Ne? Da sind wir wieder beim Thema.
Setz dich. Aber als Unternehmer oder als Wirtschaftsnetzwerker musst du testen. Du musst riskieren, dass du die falsche Antwort gibst, damit du die anderen die richtigen Antworten rauskriegst.
Das ist so. Also wie gesagt, ich kann zu 100% jedem raten, da ein bisschen mutiger zu werden, ein bisschen weniger Dinge zu zerreden. Also da sehe ich gerade ein ganz großes Hemmnis im Moment. Also sowohl im Saarland, auch wenn man jetzt über die Grenzen hinaus schaut. Es wird viel geredet. Man sucht und findet viele Ausflüchte, Dinge nicht zu tun. Befindlichkeiten, die uns da im Wege stehen, kann und soll man auch nicht völlig außer Acht lassen alles. Also man muss sich ja nach wie vor auch damit wohlfühlen, was man tut. Aber es ist wirklich aus meiner Sicht jedem angeraten, da ein bisschen mutiger zu werden und sich auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass es heute jemand gibt, der noch wie vor 5 Jahren alles idealerweise machen kann. Ich glaube, es verändert sich alles so rasend schnell, dass jeder und jede sich einfach mal Gedanken machen muss, geht das nicht irgendwie besser? Geht das? Kann ich nicht Dinge optimieren? Muss ich nicht auch ein bisschen an meiner Außenwirkung arbeiten und? Also das ist schon eine große Herausforderung, vor der wir stehen.
Denken und zu gucken.
Ja. Das war noch nie ein Fehler. Also,
nicht in Wahn treiben, weil das habt ihr ja auch anders gemacht. Ihr habt ja auch gesagt, wir machen mal die Scheuklappen auf und gucken, was könnte aus uns werden, wenn wir nicht unsere Restriktionen kennen würden.
Genau. Also das ist ganz wichtig, einfach den großen Blick zu haben. Also ich finde auch Dinge zu kopieren. Also jetzt nicht schlecht plagiieren, sondern wirklich zu kopieren und dann aber auch zu sagen, hey, cool, die Anregung haben wir von euch geholt, danke dafür. Mhm. Man kann und muss das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann den Grundsatz übernehmen, überarbeiten, für sich passend machen und dann ist das gut. Und das tun wir, finde ich, auch noch viel zu wenig. Also man denkt dann immer drüber nach, wie können wir es besonders und auf unsere Art machen und wozu das in Deutschland führt, finde ich, sehen wir gerade. Also es muss möglichst perfekt sein und es darf keinerlei Fallstricke geben und es darf keinerlei Gefahren geben. Und in diesem Dickicht verfangen wir uns und machen es nur noch schlimmer, statt irgendwie besser zu machen. Und das können andere Länder beispielsweise besser. Und ich frage mich immer, warum es so schwer ist, hier über die Grenzen zu schauen und zu sagen, da läuft das gut, lass uns doch mal überlegen, ob das nicht auch eine Art und Weise wäre, wie wir die Sachen angehen können.
Total spannender Gedanke. Wenn du in die Startup-Szene reinguckst und die jungen Unternehmer, Unternehmerinnen siehst, die all die Restriktionen noch nicht kennen, da funktioniert es ja auch teilweise, genau so nach diesem Motto. Hast du denn Beispiele von anderen Ländern, wo du sagst, wenn ich da hingucke und das sehe, daraus könnten wir lernen?
Oh, da gibt's glaube ich viele. Also mir fällt jetzt ganz spontan nur ein großes Beispiel ein. Aber das ist die Bahn in der Schweiz. Ja, jetzt wissen wir, die Bahn, die Probleme der Bahn hier sind vielseitig und das ist jetzt auch so schnell nicht zu lösen. Das wissen wir. Wir haben Jahrzehnte über die Probleme geredet, die da auf uns zukommen und dann waren sie da und jetzt sind wir ganz überrascht.
Weihnachten kommt plötzlich am 24.12. und kurz vorher denke ich noch, oh Mist, keine Geschenke gekauft.
Genau, genau. Und das können wir sehr gut hier in Deutschland, finde ich, auch der demografische Wandel. Jeder Mathematiker sagt ja, das wusste ich schon vor 40 Jahren, wie sich das entwickelt. Und wir waren dann doch sehr überrascht, dass das dann plötzlich da war. Aber wie gesagt, mittlerweile funktioniert die Bahn eigentlich überall besser als bei uns. So. Die Schweizer lassen deutsche Züge nicht mehr in ihr Netz, weil sie sagen, die machen uns alles durcheinander. So.
Okay, ist das tatsächlich so, dass die an der Landesgrenze sagen, ab sofort übernehmen wir?
Ja.
Hier fährst du nicht mehr durch.
weil einfach die Pünktlichkeit ist nicht mehr gegeben bei der Deutschen Bahn und die Zuverlässigkeit. Und die Schweizer schaffen es ja meistens doch so ziemlich auf die Minute, das hinzubekommen. Und die sagen dann, nee, das macht unser ganzes System durcheinander, das geht so nicht. Und ich finde, das ist ein Weckruf zu sagen, bei denen funktioniert das so gut. Was machen die denn anders? Ja, gut, jetzt können wir da nicht jahrzehntelang verpennte Modernisierungen wettmachen innerhalb von einem Jahr, das ist schon klar. Aber ich glaube, das sind viele Dinge, die man einfach übernehmen könnte.
Generell ist das vielleicht sogar auch was wir wesentlich mehr praktizieren dürften in Deutschland, andere uns anzugucken, die was Tolles machen, die was richtig vorbildlich können. Aber es nicht eins zu eins zu kopieren, sondern zu sagen, welche Bausteine kann ich jetzt für mich auskopieren oder welche Fragestellungen muss ich mir stellen, damit ich zum gleichen Ergebnis komme?
Ich
Und
glaube, das ist genau die Lösung.
wenn wir bei unserer Bahn jetzt sehen, dass ich glaube, die Hälfte aller Züge im Saarland nicht auf den Gleisen sind, weil sie ja einfach nicht fahrtüchtig sind oder Ersatzteile fehlen, dann kann ich ja hingehen und kann sagen, okay, dann fahre ich eben nicht mehr alle 10 Minuten, sondern ich fahre nur noch alle 20 Minuten. Aber dann bin ich 20 Minuten später da. Und nicht, kommst du heute, nicht kommst du morgen, eventuell kommt vielleicht ein Bus. Das funktioniert eben nicht auf Dauer, wenn ich meine Kunden zufriedenstellen möchte.
Das sind so einfache und manchmal auch so völlig logische Überlegungen, wo ich denke, wieso kommt da eigentlich keiner drauf? Oder was steht denn dem Ganzen im Wege?
Ja.
Ja, aber man hat dann irgendwie ein Ziel vor Augen und denkt, okay, dann müssen wir so und dann ist das so und dann koste es, was es wolle. Also mir drängt sich dann oft auch der Spruch, auf, sparen um jeden Preis. Ja, das muss jetzt so. Und manchmal ist es halt auch gut, einfach flexibel zu bleiben und zu sagen, nee, das war es jetzt nicht oder funktioniert halt nicht, müssen wir anders. Jetzt ist so ein Staatskonzern halt auch ein schwerfälliger Dampfer, da sehe ich ja ein. Das kann jetzt auch nicht eine Projektgruppe entscheiden, aber das kann man ja auch auf andere Bereiche runterbrechen, um zu sagen, nee, lass uns doch mal ein bisschen lockerer wählen.
Definitiv. Hier muss ich ganz kurz schneiden. Gib mir gerade eine Sekunde. Ich muss ein Kabel verändern. Bin
Ja,
sofort bei dir.
kein Stress.
So, jetzt muss ich gleich einmal kurz durchatmen und dann wird nochmal reingeschnitten, denn mein Laptop wäre beinahe abgeschmiert. Ja, ich habe zwar das Kabel reingemacht, also Stromkabel, aber bei diesem Adapter, den ich dazwischen habe, gibt es zwei USB-C-Dosen. Einmal für Strom und einmal für andere.
Ah, okay. Ja.
Und ich habe
Gut.
das poliert vorher. Aber es macht ja nichts.
Na eben,
Wir
ist ja
waren
nichts
gerade im
passiert.
Genau, wir haben gerade über den Staatsapparat gesprochen und ich würde jetzt dann ja mal auf die saarländische Wirtschaft zu sprechen kommen, weil es gibt ja auch ein paar schöne Beispiele im Saarland, die unter euren Mitgliedern sind, wo wir vielleicht auch was lernen können. Und dann hattest du ja als dieses Salolux auch noch als großes Potenzial in deinen Stichworten drin. Also kurz durchatmen und dann gehe ich wieder rein.
Alles klar.
Den Staatsapparat können wir nicht ganz ändern. Aber was ich total spannend finde, ist, ihr habt ja 400 Mitgliedsunternehmen und Unternehmer, Unternehmerinnen bei euch im Netzwerk. Was sind denn so Best Practices, die dir einfallen, wo du sagst, da haben wir auch im Saarland Perlen, von denen wir was lernen können?
Also Perlen haben wir ganz viele. Es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen ungerecht, da wirklich jetzt ein Beispiel herauszupicken, das mir da jetzt einfällt.
Ich
Aber
möchte
so.
ja nicht besser oder schlechter machen, die anderen, sondern nur exemplarisch zeigen, guck mal, von denen können wir was lernen.
Ach, ja, da gibt es massig viele. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein großer Player, wenn ich an Wagner Pizza denke.
Die ja Deutschland und international weit einer der Global Player sind bei Tiefkühlpizzen. Und
Genau.
tatsächlich aus dem Saarland kommen, was ja kaum einer weiß, außerhalb des
Ka
Saarlandes.
kaum einer weiß es. Dann kam ja dazu, die wurden vor, ich bin schlecht mit Jahren, aber wurden ja gekauft von einem großen internationalen Lebensmittelkonzern und haben dann aber irgendwann festgestellt, wir verlieren so ein bisschen unsere Identität. Und machen da jetzt wieder mehr so ihr eigenes regionaleres Ding draus. Und das finde ich so eine Geschichte, die ist zum einen mutig. Zum anderen finde ich das auch einfach ein schönes Beispiel, zu sagen, ja, bei aller Globalisierung, lass uns doch mal gucken, ob es nicht besser ist, die Kirche tatsächlich im Dorf ein bisschen mehr zu lassen, ob das nicht letzten Endes besser kommt. Also Größe ist nicht immer alles. Das ist so eins der Beispiele, die ich immer wieder besonders spannend finde. Es gibt viele kleine Beispiele. Also was ich sehr faszinierend fand, war eine Agentur, ich sage den Namen, Rote Robben, die sich ganz neu gegründet hatte. Also die eigentlich Unternehmen dabei unterstützen wollten, ihre Innovationskraft zu stärken. So, neu gegründet. Dann kam Corona. Das heißt also quasi noch bevor es richtig losging, eine Vollbremsung. Dann hat sich das Team zusammengesetzt und hat überlegt, was machen wir denn jetzt? Beziehungsweise, die haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern gesagt, was können wir denn alle? Und dann hat sich rausgestellt, der Vater des einen hat eine Werkstatt, der andere ist hobbymäßig beim Schreinern ganz gut, Vertrieb konnten die alle und. Haben dann überlegt, okay, was wird denn jetzt gebraucht? Das heißt, sie sind von einer Innovationsagentur, nenne ich es jetzt mal, dazu übergegangen, innerhalb von wenigen Wochen waren es, glaube ich, als Hersteller und Vertreiber von Spuckschutzwänden, die zu Beginn der Corona-Krise einfach gebraucht wurden, aufzutreten. Und erfolgreich, sehr erfolgreich. Als dann der Bedarf gedeckt war oder als dann auch der Markt da war für diese Wände, haben sie dann gesagt, so, und jetzt gehen wir zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe. Das ist jetzt natürlich ein absoluter Sonderfall, würde ich mal sagen. Also so krass ist das, glaube ich, nur bei den allerwenigsten. Aber dennoch finde ich das ein besonders schönes Beispiel, einfach zu sagen, irgendwie unser Produkt wird gerade nicht nachgefragt oder das, was wir anbieten, wird nicht nachgefragt. Was können wir denn sonst noch?
Ja, generell mal zu fragen, was kann ich denn und was können meine Mitarbeiter, was können die Abläufe bei uns, was können die Prozesse und was könnten wir daraus vielleicht anderes tun? Ich meine, weltweit gibt es ja viele Firmen, die plötzlich andere Sparten neu aufgemacht haben, weil sie Prozesse irgendwie adaptiert haben auf andere Produkte. Aber im Saarland, ich habe vor kurzem mit zwei Unternehmerinnen gesprochen. Die eine hat gesagt, ja, wir versuchen noch gerade so klarzukommen und dann machen wir zu, weil sie dann auch in Rente geht und keine Nachfolger findet, aber die Unternehmung halt auch keinen grünen Zweig mehr erlebt. Und die andere Unternehmerin, die will weitermachen, die hat so ein Damoklesschwert, der Insolvenz schwebend über sich. Mhm. Aber die Produkte tun sich gerade ein bisschen schwer auf dem Markt. Nochmal eine Skalierungskurve hinzukriegen, da kämpfen die wirklich gegen Global Player und auch dieses Individuelle, was dann angeboten wird, was kleine Firmen ja oft besser können als die großen, individuelle Ansprüche für Kunden, denen gerecht zu werden, ja, ist halt ein bisschen schwieriger, wenn gerade Kunden selbst finanziell am knappsten sind. Dann könnte eine Frage ja sein, was kann ich und was könnte ich damit machen? Und dann sind es vielleicht nicht die und die Verfahren, sondern es sind andere Verfahren. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was ich mache, weil meine Menschen und mein Lager und meine Maschinen Dinge können. Aber dafür muss ich den Mut haben, die Frage zuzulassen. Mhm. Und von vielen höre ich, ja, aber wir machen das doch so und so. Wir sind Spezialist für. Und wenn ich so dran gehe, sind meine Scheuklappen zu. Wenn ich die Frage stelle, was könnte ich eventuell oder was bräuchte der Markt, dann plötzlich bin ich ganz anders mit der Frage unterwegs. Und von daher können wir da, glaube ich, sehr, sehr viele draus lernen. Grüße gehen raus an das Team von Rote Robben, weil dieses Verfahren, das kann man adaptieren. Das kann man für sich übernehmen.
Also ich finde auch, das ist wichtig. Man kann ja Dinge, wie sagt man, man kann ja Dinge tun, ohne andere Dinge zu lassen. Ich kann ja durchaus Spezialistin in meinem Bereich bleiben, aber hat dann nie geschadet, seinen Horizont da etwas zu erweitern
Ja.
und das Portfolio auch zu ändern dessen, was ich anbiete.
Ja, oder wenn ich an die Fresh T-Shop Franchise-Kette denke, gerade gestern mit dem Kollegen drüber gesprochen, weil ich dort als Ernährungsgeschäftsführer drin war. Die hatten ein Franchise-Konzept mit sehr vielen Läden, die in verschiedenen Städten waren, und du bist als Laufkundschaft vorbeigelaufen, hast dann dein Bubble Tea, dein Matcha-Tee, deine Matcha-Latte, was auch immer dort kaufen können. Jetzt hat sich aber nach Corona ein bisschen was verändert in den letzten Jahren. Auch die Kaufkraft bei den Kindern und Jugendlichen hat sich verändert. Also sprich, kriege ich das Geld noch mit, um mir heute ein Bubble Tea zu kaufen? Oder sagt die Mama, nee, du kommst die bitte heim und trinkst das, was zu Hause ist? Es hat sich eben auch einiges, wie gesagt, verändert. Jetzt könnte man drüber nachdenken, was da alles blöd ist und könnte das langsam zurückfahren. Aber wir hatten damals und die Kollegin, die jetzt Fresh Tea Shop Kette weiterführen, ich bin raus, die haben dann eben auch den Ball rumgedreht Richtung Einzelhandel. Und jetzt kriegst du bundesweit beim Globus im Regal vorgefertigte Bubble Teas in dieser gleichen hohen Qualität, die weitaus höher ist, als viele Mitbewerber es darstellen. Mit traditionellen asiatischen Produkten auch drin.
Das heißt, das war der Rettungsanker für das Unternehmen, das wahrscheinlich ohne diese Maßnahme,
Irgendwann
weiß man nicht, ob es die
kaputt
noch
gegangen wäre. Ja.
geben würde jetzt. Ja,
War für die
das war.
Sanierung wichtig, auch out of the box zu gucken, was können wir und wie können wir das, was wir können, anders auf die Straße bringen, sodass der Kunde es auch gut annehmen kann. Und der Kunde geht zum Beispiel auch in den Lebensmitteleinzelhandel. Oder die Mama geht in den Einzelhandel und bringt ihrem Kind ein Bubble Tea mit. Also so ein Eistee mit diesen Perlchen drin.
Sehr schönes Beispiel. Ich finde, das unterstreicht das Ganze einfach nochmal, wie wichtig es ist, out of the box zu denken. Also nicht nur, also ich glaube, so ein Totschlagargument wie das haben wir aber doch schon immer so gemacht, das hat halt seine Gültigkeit jetzt wirklich in den letzten Jahren ist einfach verloren. Also das sagt eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, da sagt sogar eher, naja, wenn ihr das schon immer so gemacht habt, seit vielen Jahren, wäre es vielleicht mal an der Zeit zu sagen, wir müssen das jetzt sogar anders machen. Die
Ja.
Zeichen der Zeit haben sich da sehr verändert.
Ja, definitiv, haben sich verändert. Ich war jetzt gerade überlegen, ob wir noch weiter über Beispiele reden oder ob wir die Brille mal so ein bisschen aufmachen. Wir sitzen jetzt ja beide, du in Saarbrücken, ich in der Nähe von Saarbrücken. Und wir haben hier ein Dreiländerdreieck. Du hattest eben davon gesprochen, wir sind ja gar nicht so klein am ADW, sondern wir sind hier im Grunde im Mittelpunkt von Europa. Wir haben Frankreich, Belgien, Luxemburg neben uns, wir haben Holland nicht weit weg, wir haben über Frankreich ruckzuck Spanien, wir haben auf der anderen Seite Österreich, Italien, wir haben den ganzen osteuropäischen Bereich direkt an unseren Ländergrenzen dran, von Deutschland, aber aus dem Saarland innerhalb von wenigen Stunden erreichbar, sogar mit dem Auto. Wo siehst du denn die großen Potenziale, die wir vielleicht noch heben könnten gemeinsam in den nächsten Jahren mit den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die hier ansässig sind?
Also darüber steht jetzt für mich so dieses, hört auf, so klein zu denken. Weil auch diese Großregion, die ist im Moment noch ein bisschen Papiertiger, muss man es fairerweise auch mal ein bisschen sagen. Es ist für uns normal, über die Grenze zu fahren zum Einkaufen. Gibt auch viele Grenzpendler, was Arbeiten angeht. Dennoch funktioniert es noch nicht so ganz selbstverständlich, gerade im wirtschaftlichen Bereich, Handwerker oder Niederlassungen im jeweils anderen Land. Aber das kann sich ja ändern. Man muss dran arbeiten. Man muss da auch ein bisschen Geduld aufbringen, weil mir fällt es auf Anhieb keine Region ein, die das so zur Verfügung hat, diese Möglichkeit. Also wenn ich weiß, ich muss einkaufen, dann kann ich entscheiden, fahre ich zu Cora rüber nach Frankreich oder zum anderen Lebensmittelhändler hier im Land. Also das ist jedes Mal so ein bisschen so wie ein Mini-Urlaub. Und das ist einfach eine großartige Möglichkeit, die wir hier haben, auch wenn es darum geht, Geschäfte zu machen. Der Markt hier in diesem kleinen, vermeintlich kleinen Bundesland ist sehr viel größer, weil das Einzugsgebiet groß ist. Also, wenn wir jetzt außerdeutsch denken, wenn wir jetzt darüber hinaus denken und mal über die Grenzen gehen, und da haben wir mit Grand Est auf der einen Seite und auch mit dem wahnsinnig wirtschaftlich interessanten Partner Luxemburg, haben wir da wirklich Möglichkeiten, da würden sich andere wahrscheinlich die Finger nachlecken.
Einzelne Unternehmen fallen mir durchaus ein, die das auch praktizieren, die durchaus in Luxemburg sitzen und den saarländischen Markt bedienen, in Frankreich sitzen, nach Saarbrücken kommen, im Saarland sitzen und sich zur Aufgabe gemacht haben, in Frankreich, im Grand Est-Bereich, also in der Großregion Ost, in Frankreich, Luxemburg, Deutschland, auch zwei- oder dreisprachig aufzutreten. Aber ich weiß nicht, wie erlebst du das? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir hier in unserer großen Deutschland-Euphorie immer noch sitzen, made in Germany, und nicht verstanden haben, dass wir auch die Sprachen der anderen können müssen und uns auf deren Kultur und deren Bedürfnisse einstellen müssen, weil sie für uns potenzielle Kunden sind auf der anderen Seite der Grenze. Wenn ich erinnere, als ich Kind war, war es für uns normal. Ich bin in einem Grenzdorf groß geworden, direkt neben der französischen Grenze. Damals gab es auch noch Grenzposten und so. Also. Wir sind aber rübergefahren, sonntags zum Baguette kaufen. Wie der Saarländer salopp sagt, das Flit in Frankreich zu kaufen. Dieses Baguette waren wir dann kaufen für das sonntägliche Frühstück. Aber es war normal, dass beim Bäcker die Verkäuferin Deutsch konnte. Aber umgekehrt, der Deutsche, der nach Frankreich gefahren ist, kaum ein Wort mehr rausgebracht hat als Flit, was ich später dann in der Schule lernte, ja nicht Flit, sondern Baguette heißt.
Ja, es ist
Das ist nicht generell ein Problem in unserer Wirtschaft, dass wir noch wenig kulturell und interkulturell denken und uns vorbereiten mit unseren Mitarbeitern.
das ist sogar was, hinter was wir uns verstecken, um
Fernsehen.
es nicht, um es nicht zu tun, um nicht da stärker aktiv zu werden. Irgendwie der Wille ist schon da und das Potenzial vielleicht sogar erkannt, aber dass man, aber die Franzosen, aber die Luxemburger, das sind oft Nuancen.
Glaubst du, dass man noch so Alibi-Schubladendenken vor sich her schiebt, um sich zu argumentieren, warum man nicht in die Länder tangiert oder
Ich
reingeht?
glaube ja. Also du hast gerade die Sprache ins Spiel gebracht. Da ist jetzt ein bisschen was passiert, aber ich finde, unterm Strich ist das noch genauso wie vor der zu der Zeit, als du als Pimpf
Noch
über die
kleiner.
Grenze bist. Ich kenne hier in Saarbrücken genau einen Laden, in dem steht im Schaufenster geschrieben: Nous parlons français. Da denke ich erstmal, oh cool. Im nächsten Moment denke ich, und darauf muss ich hinweisen. Und dann ist es wirklich die Ausnahme auch noch. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich denke, wir leben hier Luftlinie 100 Meter von der Grenze, die für uns ja keine Grenze mehr ist. Im Moment wieder leider ein bisschen mehr. Aber per se gibt es die Grenze nicht mehr. Und wir tun so, also wir freuen uns über die Gäste, die hier ihr Geld nach ins Saarland bringen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir nehmen das als völlig selbstverständlich und kaum jemand spricht irgendwie die Sprache des Nachbarn. Und da muss echt noch ein bisschen mehr passieren.
Es ist ja auch
Also.
der Wunsch, zu hinterfragen, habe ich den Wunsch, die Sprache zu lernen? Und ich habe durch den Musikverein als auch über verschiedene andere Kontakte Menschen kennengelernt, die eben in Frankreich wohnen und in Deutschland arbeiten. Und wenn ich sehe, Freitags und Samstags ist ja auch im Saarland, vor allem in Saarbrücken, die Stadt voll mit französischen Kaufinteressenten, ne? Mit Kunden. Aber es werden Franzosen eingestellt, um an den Kassen und als Verkäufer die Franzosen zu bedienen, was ja schon mal pfiffig ist. Aber es gibt kaum Menschen, die im Saarland groß geworden sind und sich bemühen und weil sie die eigene Motivation haben, die Sprache einigermaßen zu sprechen. Der Franzose ist immer noch verwundert und fragt freundlich, ob er überhaupt verstanden wird.
Ja.
Und umgekehrt, wenn ich nach Frankreich fahre, ins Cora, was du eben erwähnt hast, das ist ja in der naheliegenden Stadt Forbach. Ein großes Lebensmittel- oder Einzelhandelsgebäude, wo du alles Mögliche findest, sowas wie in Deutschland Globuskette. da ist es normal, wenn ich dort eine Frage habe und auf Französisch mich versuche und die erkennt meinen deutschen Akzent, wird jede Verkäuferin sofort auf Deutsch antworten. Das ist Standard bei denen.
Das ist auch ein ganz großer Vorteil. Mhm. Ich meine, die Luxemburger machen das ja vor. Für die ist das normal Luxemburgisch, Französisch, Deutsch. Innerhalb von Millisekunden wird da umgeschaltet. Mhm. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil, den muss man sich erstmal klar machen.
Der ist riesig, dieser Wettbewerbsvorteil. Die Kinder wachsen dort ja auch nicht mit luxemburgischem Fernsehen auf, sondern genau. Die kriegen die Spielfilme aus Amerika, aus England, aus Frankreich, aus Belgien etc. in Muttersprache und haben maximal die Übersetzung unten drunter in dann Englisch oder Französisch. Es wird kaum eine Übersetzung angezeigt auf Luxemburgisch. Das heißt, die wachsen schon ganz anders mit einem anderen Verständnis. Was habe ich für Vorteile, wenn ich die Sprache einigermaßen draufkriege auf? Und wir in Deutschland kriegen ja alles auf Deutsch übersetzt.
Wir kriegen alles übersetzt. Es gibt ja an sich auch gar keinen Grund. Ja, ich meine, die französischen Freundinnen und Freunde kommen ja trotzdem zum Einkauf.
Wir haben keine Not gehabt ja. Jahrzehnte. Made in Germany war gut besucht. Die kamen ja alle zu uns und die wollten was von uns.
Ja, das heißt für uns, lass uns zurücklehnen, alle super. Wir müssen uns nicht weiterentwickeln. Quatsch.
Oder es ist also, die Chance für die wenigen Firmen, die es jetzt anders tun, sich die Sprache drauf zu schaffen. Auch die Kultur, weil gerade in der Werbebranche, ich hatte gestern mit jemandem aus der Werbebranche ein interessantes Gespräch geführt, da ist eben jenseits der Grenze in Frankreich das, was ich von Werbung erwarte, an Farbenspiel erwarte, an Grafikspiel erwarte, anders als das, was ich als Deutscher gewohnt bin. Aber das kann ich lernen, darauf kann ich mich einlassen. Aber um mit französischen Kunden darüber zu sprechen, brauche ich zunächst mal die Sprache.
Das ist richtig, aber also auch dieses Interkulturelle, das ist mega spannend.
Total,
ja. Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, hier ist dann eben so, die Franzosen. Ja, die sind in vielen Sachen ein bisschen die ticken anders als wir. Wenn man das aber weiß, ist das Miteinander nicht so schwer.
Im Gegenteil, also vielleicht sogar sehr angenehm. Ich erinnere mich an Geschäftskontakte in Frankreich. Da fährst du hin, da redest nicht. Also der Deutsche kommt ja, macht die Tür auf und sagt, so, das ist mein Thema, zack, 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 lass uns direkt mal ins Tacheles reingehen. Der Franzose sagt, lass uns mal einen Kaffee trinken. Hast du Zeit zum Mittagessen? Lass uns gemeinsam mal noch Mittagessen gehen. Ach übrigens, wir haben uns so gut verstanden, schick mir mal ein Angebot, ich werde schon beauftragen. Mhm. Und der Auftrag ist durch. Weil der Franzose hat sich ja vorher schon erkundigt, ob er mit uns zusammenarbeiten möchte. Was aber wichtiger ist, ist die persönliche Atmosphäre und dieses, habe ich Vertrauen, dass die Person wirklich ein guter Partner für mich ist.
Und das ist, das liegt vielleicht nicht jedem. Ich finde es großartig, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, es wird auch in Deutschland vielen helfen, wenn wir so mehr miteinander praktizieren würden.
Oh, unbedingt.
Wir können auch was lernen, meine ich damit, von jenseits der Grenzen.
Ja, da zumindest so Dinge, wie wir es ja vorhin auch schon besprochen haben, so Teile zu adaptieren. Ja, also uns wird ja oft so ein gewisser Stock in der Körperöffnung nachgesagt. Ja, also wenn wir den jetzt einfach mal da entfernen und einfach uns mal ein bisschen lockerer machen und sagen, ja, du als Person interessierst mich und nicht, dass wir jetzt innerhalb von 22,3 Minuten den Vertrag unterschrieben haben. Lass uns doch mal 2 Stunden Mittagessen gehen, was in Frankreich nicht ungewöhnlich ist. Mhm. Und man kommt aber dennoch zum Ziel und geht mit einem guten Gefühl daraus und hat jemanden kennengelernt. Und so lässt sich auch anders miteinander zusammenarbeiten. Also will sagen, seid offener. Also guckt euch an, wie machen die das? Wie machen wir das? Und ist das eine gut, das andere schlecht? Nee.
Was kann ich daraus lernen, könnte eine Frage sein.
Genau, richtig.
Was kann ich daraus lernen, ist auch ein toller Satz, den ich jetzt unter diesen Podcast schreiben würde, weil ich habe von dir und aus unserem Gespräch wahnsinnig viel jetzt an Learning rausnehmen dürfen. Bevor ich langsam zum Abschluss komme, die Frage noch an dich, gibt es Themen, die dir jetzt wichtig sind, die wir vielleicht vergessen haben?
Auch das ließe sich fortsetzen. Also ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiter plaudern.
Du bist doch gerne eingeladen für ein Fortsetzungsgespräch.
Und Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, es gibt halt einfach so Dinge, wo wir uns gerne selber auf den Füßen stehen. Und da hemmen, wo es nicht nötig wäre. Und Hemmnisse können wir im Moment einfach nicht gebrauchen. Und deswegen brenne ich da auch einfach so ein bisschen zu sagen, so jetzt seid mal ein bisschen neugieriger und mutiger. Und ja, Beispiele gäbe es da noch viele, aber ich fand das jetzt auch sehr spannend, das mit dir so zu erörtern. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Bevor ich zu der letzten Frage komme, die ich dir noch stellen möchte, möchte ich gerne den Zuhörer und den Zuschauer noch mitnehmen. Denn wer jetzt vor dem 18. September 2025 diesen Podcast hört oder sieht, darf auf die Netzwerkseite, die Seite des Netzwerkes WIN gehen oder auf meine Webseite. In den Shownotes findest du die Links. Denn wir machen eine gemeinsame Veranstaltung mit der IHK und den Wirtschaftsjunioren im Saarland zusammen. Meine einer darf da den Abend gestalten auf der Bühne zu dem Thema Erfolg ist geplanter Zufall. Und es geht darum, wie du mit einem anderen Mindset, mit passenden Methoden und Strategien auch in jeder Krise erfolgreich durchstarten kannst. Und mehr will ich an der Stelle gar nicht verraten. Geh auf die Seite vom WIN-Netzwerk der IHK oder meiner Webseite und bist herzlich eingeladen. Kostet auch nichts, außer einer Anmeldung, weil wir wollen wissen, wer kommt, weil der Saal eben auch nur begrenzt ist, aber wir werden den großen Saal der IHK in Saarbrücken nutzen. Das schon mal für den 18. September angekündigt. Die letzte Frage, lieber Axel, die ich dir stellen möchte. Wenn du jetzt eine Botschaft hättest, die jetzt jeder weltweit wahrnimmt und jeder im Saarland wäre ja auch schon mal gut, was ist es, was du gerne jedem mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist so ein Satz, das ist so eine Botschaft, daraus kann im Grunde jeder genauso viel lernen wie auch ich. Das ist mir so ein Herzensanliegen, das würde ich gerne mitgeben.
Das ist eine sehr schöne Frage. Knüpft ein bisschen an das an, was du gerade angekündigt hast, nämlich eine gemeinsame Veranstaltung. Also meine Botschaft wäre, und ich kann nur sagen, die Erfahrung habe ich gemacht und ich möchte sie auch nicht missen. Ich möchte auch nie wieder anders machen. Klappt die Ellbogen ein, guckt, wo Sinn macht, zusammenzuarbeiten und tut das dann auch. Also auch vermeintliche Konkurrentinnen oder Konkurrenten können euch wunderbar ergänzen. Ihr könnt euch da wirklich gegenseitig beflügeln, wenn man einfach sich mal traut, sich die Frage zu stellen, wo macht es denn Sinn, mit anderen zusammenzuarbeiten? Und die Möglichkeiten sind vielfältiger, als man da vielleicht denken mag.
Lieber Axel Oschi, vielen, vielen Dank für diesen Abschlusssatz, der mindestens genauso wertvoll war wie der ganze Podcast. Es hat mir eine wahnsinnige Freude gemacht, mit dir hier zu plaudern. Jetzt über fast 1,5 Stunden, glaube ich. Es ist, glaube ich, eine großartige Podcast-Folge geworden. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Und du bist herzlich eingeladen für ein Fortsetzungsgespräch. Klappt die Ellenbogen ein und arbeitet mehr miteinander und guckt auch mal bei denen, die ihr vermeintlich als Konkurrenz wahrnehmt, ob wir nicht gemeinsam mehr gestalten könnten. Ich glaube auch, die Welt ist groß genug für alle Ideen und alle Menschen. Wir bräuchten nicht Wettbewerb. Wir können uns gegenseitig motivieren, besser zu werden, aber gemeinsam können wir viel mehr erreichen. So viel zu dem heutigen Podcast deines Lieblingspodcasts Happy Erfolgreich im Leben und Business. Je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform oder auf YouTube du das jetzt hier verfolgt hast, wenn es dir gefallen hat, lass uns doch bitte ein Like da, kommentiere drunter und denke dran, es ist nicht nur in der Liebe so. Sobald du was teilst, wird es mehr. Auch die Freude und das Wissen zu teilen mit anderen, mit Freunden, mit Bekannten, denen vielleicht dieses Gespräch auch helfen kann, motivieren kann, teile es doch gerne mit anderen. Und wie gesagt, lass uns ein Like hier, kommentiere, zeig dem Algorithmus, dieser Podcast hat Relevanz für dich, weil nur dann wird er auch anderen ausgespielt, die den eben noch nicht kennen. Und wir wollen ja vielen Menschen helfen. Ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag. Hau rein, werde happy, erfolgreich. Denk dran, mit Leichtigkeit geht es immer ein Stückchen besser und du wirst erfolgreicher. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Happy Erfolgreich, dein Patrick.